Ja, liebe Gemeinde, es gibt so ein paar Dinge, die gehören zu jeder Weihnachtsgeschichte eigentlich doch dazu. So wie es auch eigentlich immer die gleichen wichtigen Protagonisten in jedem Krippenspiel gibt. Egal, in welches Jahr wir wahrscheinlich schauen würden, hier so am 4. Advent, wenn die Kinderkirche ihr Musical aufführt, es werden immer ganz bestimmte Leute auftauchen. Könnte ich natürlich hinten gleich mal fragen, Nägeles, ob ich dann recht habe. Maria, Josef, Engel, Schafe, Hirten, Stern, Augustus gehört meistens auch noch dazu, der Statthalter Quirinius, die Weisen, die da aus dem Morgenland kommen, all das ist doch eigentlich für uns gefühlt die Weihnachtsgeschichte. Und wenn da irgendeiner fehlen würde, wäre es ja komisch. Das ist so geprägt. Ich möchte mir mit euch heute eine Gruppe aus dieser Menge besser anschauen, denn ich bin mir sicher, da finden wir einige überraschende Dinge, die auch für uns heute hier in Hessigheim, für jeden von uns spannend sind. Ich möchte mir mit euch heute mal die Weisen anschauen. Die Sterndeuter, wörtlich die Magier, die kommen aus dem Osten und die eigentlich in keinem Krippenspiel fehlen dürfen. Allgemeingültig heißt es ja immer schön, es waren drei. Die Bilder des Mittelalters waren ja eindeutig. Man versuchte, die bekannte Welt auf drei Teile zu verteilen, Asien, Europa und Afrika. Deshalb wurden es drei, symbolisch für die ganze Welt. Irgendwann bekamen die drei auch noch Namen. Komisch nur, dass keiner von den drei in der Bibel drin steckt, sondern man weiß gar nicht, waren es zwei, waren es fünf, waren es acht. Es kommen Weise. Und was viel spannender ist, denn unsere Weihnachtsgeschichte ist ja stark geprägt von Lukas, der ja die Weihnachtsgeschichte so wunderbar schön auf den Punkt bringt. Lukas kennt diese Weisen gar nicht. Die tauchen bei ihm überhaupt nicht auf. Lukas kennt die Engel, die Hirten, Maria, Josef, Augustus, Quirinius und Co., aber nicht die Weisen. Matthäus dagegen, der die Weisen kennt, hat von den Hirten und den Engeln nichts gehört. Oder zumindest lässt er sie bewusst weg. Und so ist Weihnachten an sich in der Geschichte der Weisen relativ kurz und knackig, aber da steckt ganz viel Tiefes und Spannendes drin. Ich lese aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren zu der Zeit, als Herodes König war. Und siehe doch, es kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Aufgang gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Da rief er zu sich alle Priester und Schriftgelehrten des Volkes und fragte sie, wo soll denn dieser Christus geboren werden? Und die antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn im Buch des Propheten Micha steht, du Bethlehem im Lande Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Später rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen ganz genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht überall nach diesem Kind. Wenn ihr es findet, sagt mir Bescheid, dann will auch ich kommen, es anzubeten. Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Und siehe doch, der Stern, den sie im Osten gesehen hatte, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann öffneten sie die Kästen mit ihren Schätzen und gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott befahl ihnen aber im Traum, geht nicht wieder zu Herodes, und deshalb kehrten die Weisen auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Weihnachten in einem Satz. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Und dann kommen sie, diese Weisen aus dem Osten. Wer waren sie eigentlich? Was wissen wir über sie? Diese Gruppe dieser Astrologen, dieser Magier, das trifft es sehr gut. Die Astronomen der damaligen Zeit, kommt wohl aus dem Bereich der Parther im heutigen Iran. Irgendwo dort in den Bergen waren die Parther die Fachmänner schlechthin, wenn es um den Himmel ging. Und wenn sich solche Fachmänner auf den Weg machen, dann machen sie das nicht einfach so, sondern es muss etwas gegeben haben, was sie so wichtig befunden haben, dass sie sich über 1300 Kilometer, mehr als 2 Monate mit ihren Kamelen auf den Weg gemacht haben in den Westen, um irgendwie herauszubekommen, was es mit diesem Stern auf sich hat. Aber was war das eigentlich für ein Stern? Ich weiß nicht, was ihr für Weihnachtskarten gekriegt habt. Jetzt sieht man unseren natürlich nicht mehr. Wir haben ja hier auch einen wunderschönen Stern hängen. Groß und hell, eine Sternschnuppe. Die Versionen, wie dieser Stern aussieht, sind ja interessanterweise sehr, sehr groß. Und es war extrem schwierig und sehr, sehr lange unklar, was das denn war. Es gab verschiedenste Theorien, aber dieses Rätsel konnten wir vor einigen Jahren, Jahrzehnten relativ gut lösen. Und der Erste, der das verstanden hat, was dieser Stern, den die Weisen sehen, was das war, hatte Johannes Kepler im Jahre 1604. Auch wenn man dem armen Kerl noch über 300 Jahre nicht geglaubt hat. Johannes Kepler fiel nämlich etwas Besonderes auf, während er den Himmel beobachtete. Er sah, dass, als er die Planeten Jupiter und Saturn sich genauer anschaute, dass die beiden Planeten sich ganz merkwürdig benahmen. Man hatte förmlich das Gefühl, die tanzten um den Himmel und umkreisten sich immer mal wieder. Sie kamen sich näher, sie gingen wieder auseinander und dann irgendwann liefen sie weiter. Und das nennt man heute unter den Astronomen eine sogenannte Konjunktion, also die passen zusammen. Und Kepler war ja nicht nur Astronom, der war auch ein ziemlich fähiger Mathematiker. Der war in der Lage zu rechnen, wie oft das denn passiert. Und er kam zu dem Schluss, 794 Jahre braucht es, bis es das nächste Mal passiert. Oder so lange ist es her, dass es schon mal war. Und jetzt rechnete Kepler rum und dachte, 7 vor Christus ist das auch schon mal passiert. Und kam auf die Idee, Mensch, das könnte doch was mit dem Stern von Bethlehem zu tun haben. Jetzt hatte Kepler nur ein Problem. Er konnte es nicht so ganz beweisen, weil viele haben nicht verstanden, wie er das genau berechnet hat. Und über 300 Jahre glaubte man dieser Berechnung nicht. Man glaubte zwar, das mag sein, aber die Legende des Sterns bleibt Legende. Das hat damit nichts zu tun. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie wir uns das vorstellen müssen. Jetzt bekommt ihr gleich eine kleine astronomische Karte. Sternzeichen, habt ihr schon mal gehört, wir brauchen die Fische. Die seht ihr da. Und in der Mitte die zwei großen, Saturn und Jupiter. Saturn mit dem kleinen Querstrich. Und die zwei werden sich jetzt gleich bewegen. Und drunter seht ihr dann die Zahlen und die Monate der entsprechenden Jahre. Jetzt müssen wir mal gucken. Diese Gifts sind ein bisschen rudimentär und manchmal etwas zickig. Und die fangen sich an zu umkreisen, wie man es sich 7 vor Christus vorstellen muss. Okay, ich mache den Vorschlag, wir machen mal kurz weiter und ihr sagt mir Bescheid, wenn es läuft. Es kann sein, dass das an Songbeamer liegt, dass der das GIF nie abspielen kann und ein Bild draus macht. Naja. Warum hat man 300 Jahre nach Kepler irgendwann mal gemerkt, dass Kepler recht hatte? Anfang der 20er Jahre hat ein Archäologe namens Paul Schnabel nämlich eine geniale Entdeckung gemacht. Er hat im heutigen Irak, Iran, Archäologie betrieben und sie sind auf eine riesengroße Sammlung an Tonscherben gekommen. Tonscherben, in denen eine Sternwarte aus Babylon ihre Berechnungen und ihre Beobachtungen aufgeschrieben hat. Und diese Tonscherben sind weit älter als die Zeitenwende. Die sind ungefähr 2.500 bis 3.000 Jahre alt. Und das, was diese Archäologen so vollkommen von den Socken gehaut hat, waren auf diesen ausgegrabenen Tontafeln standen in feinster Keilschrift die Berechnungen babylonischer Astronomen, die genau von dieser Konjunktion von Jupiter und Saturn 7 vor Christus berichteten. Und zwar ungefähr 4, 5, 6, 800 Jahre im Voraus. Und die das als extrem wichtig und einmalig und eine besondere Konjunktion beschrieben haben. Und plötzlich war Kepler mit seiner Idee gar nicht schlecht. Jetzt, Raffi, kannst du es nochmal probieren, ob es mit dem normalen Anzeigeprogramm klappt? Weil das wäre eigentlich spannend, das mal zu sehen, was die da machen. Also der braucht irgendwie 10 Sekunden, bis er überhaupt losläuft. Das ist so ein ganz rudimentäres GIF. Ich habe nichts Schöneres gefunden. Ansonsten muss ich über den Gemeindeverteiler einen Link schicken. Aber wenn es nicht klappt, dann ist es nicht so schlimm. Also ihr müsst euch vorstellen, genau, jetzt da laufen sie. Genau. Und jetzt fangen sie sich an zu umkreisen. Und das machen sie 7 vor Christus nicht nur einmal, sondern dreimal. Und das ist das, was damals schon hunderte Jahre vorher die Astrologen und Astronomen vollkommen in Bann gezogen hat. Und jetzt war das Spannende folgendes. So eine Konjunktion, wie gesagt, alle knappe 800 Jahre, aber im Jahr 7 vor Christus fand diese Begegnung der beiden Planeten zum einen dreimal statt und vor allem im Sternbild der Fische. Jetzt laufen sie schön. Genau. Ihr seht, die kommen sich jetzt immer näher und dann machen sie mal Pause. Der eine scheint zu überholen. Jetzt geht es wieder rückwärts. Genau, und jetzt trennen sie sich langsam wieder. Das Interessante war, dass dieses im Sternbild der Fische stattfand. Und das Sternbild der Fische ist in der damaligen Welt der Astrologie, was ja damals wissenschaftlich betrieben wurde, was ganz Bedeutendes, warum auch die ganzen Babylonier so hin und weg von dieser Begegnung waren, die dort stattfinden sollte. Erstens, der Planet Jupiter, der gilt als der Stern eines Königs. Wenn der irgendwas macht, dann wird ein König angekündigt. Der Saturn, der taucht sogar schon in der Bibel auf als der Stern Kenosch, gilt als Stern der Juden. Und das Letzte, was der Ausschlag war, warum die wahrscheinlich sich sofort auf die Socken gemacht haben, das Sternbild der Fische. Ich weiß nicht, ob ihr es mal gesehen habt, wenn das gezeichnet wird, die haben eine Nabelschnur zusammen, die beiden. Deshalb ist das so eine Art L. Das ist einerseits das Sternzeichen für die Geburt und, weil es das letzte Sternkreiszeichen im Weltenlauf ist, das Sternzeichen für die Endzeit. Und jeder, der fit war in Astrologie und Astronomie der damaligen Zeit, hat einfach nur zusammengesetzt. Ein König der Juden wird am Ende der Zeiten geboren. Und daraufhin machten diese Leute sich auf den Weg. 8 Wochen ungefähr, 1300 Kilometer durch die Berge, am Fluss entlang, durch die Wüste. Diese Konjunktion im Sternbild Fische taucht ungefähr alle 10.000 bis 15.000 Jahre oder seltener überhaupt auf. Also das gab es seit Berechnungen, ich habe es mal von Astronomen gesehen, eigentlich, die haben es nicht mehr berechnet, wann es wieder kommt. Und jetzt mussten diese Weisen dorthin. Machen sich also auf den Weg und kommen dahin, wo sie natürlich den neuen König erwarten, zu Herodes. Im Königspalast der Hauptstadt Israels in Jerusalem. Doch entgegen jeglicher Erwartung haben sie dort kein Glück. Keine freudigen Leute im Palast, sondern der König und alle im Palast, ja die ganze Stadt, verfallen fast in Panik. Kein Königskind hier. Der amtierende König Herodes bekommt Angst. Und damals war jedem klar, wenn der König Herodes Angst kriegt, dann rollen Köpfe. Herodes war schon fast unter Verfolgungswahn, dass ihm jemand seinen Platz streitig machen konnte. Er hatte 7 Frauen, von denen hat er 2 bis 3 aus Prävention und Angst vor Verschwörungen umbringen lassen. Mehrere Familienangehörige wurden wegen Verschwörungen hingerichtet. Ganz oft sind Leute verschwunden. Er hat riesengroße Angst gehabt, seine Macht zu sichern. Seine Söhne machten ihm Angst, dass sie ihn gewaltsam aus dem Amt jagen könnten. Und unter dieser Herrschaft des Terrors, müsste man fast schon sagen, war klar, wenn der König Herodes Angst kriegt, dann wird's schnell ungemütlich. Und jetzt kommen diese Magier und sagen, wo ist denn das neue Königskind? Und Herodes kriegt Angst. Und vor allem er als Nicht-Jude, interessanterweise, weiß gar nicht, ja, wo, wie, was, König, wo soll denn der, dieser endzeitliche König geboren werden? Und holt sich seine Schriftgelehrten und Priester, also die religiösen Fachleute, die sollen mal gucken, was los ist. Und die kriegen es ja dann auch schnell raus mit dem Bibeltext, den wir vorhin als Lesung gehört haben, aus Micha 5. Ich finde es total spannend. Die Magier wissen genau, der König kommt, aber sie kommen 10 Kilometer falsch raus und kommen nicht weiter ohne die Heilige Schrift. Ohne den letzten Hinweis von Gottes Wort schaffen sie es nicht, das Kind in der Krippe, das neugeborene Kind zu erreichen. Der König Herodes hat das gleiche Problem. Unter seiner Nase wird der versprochene Retter der Welt geboren. Er bekommt es gar nicht mit. Der Katzensprung nach Bethlehem läuft man heute in fast 90 Minuten bis 2 Stunden in das kleine Örtchen, ist gefühlt eine riesengroße, weite Reise. Die Schriftgelehrten kriegen es dann raus, erzählen es dem König, und der König sagt es den Weisen und sagt, kommt, geht doch mal Weihnachten finden sozusagen. Geht doch mal dieses Kind zu suchen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, diese Situation. Jetzt muss man sich das vorstellen. Wir stehen im Königspalast Jerusalem und es gibt 3 Gruppen. Herodes, der König, der Angst hat vor diesem Kind, der Angst hat vor Weihnachten. Die Weisen, die gekommen sind, tausende Kilometer voller Spannung, Vorfreude, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um Weihnachten zu erleben. Und irgendwie sehr desinteressierte Priester, denen ihr versprochener Retter eigentlich jetzt da ist, die sich da aber auch nicht so richtig für interessieren. Manchmal könnte man fast auf die Idee kommen, dass diese 3 Gruppen eine Art Innenansicht von uns Menschen ist, an dieser Stelle, die in dieser Begebenheit steckt. Unseren inneren Beweggründen, wie wir damit umgehen, wenn Gott uns nahe kommt. In dem Fall, Jesus wird geboren, ob wir wollen oder nicht, ob Herodes will oder nicht, die Weisen will oder nicht, die Schriftgelehrten nicht. Und jetzt stehen sie alle 3 vor dieser Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn Gott mir nahe kommt? 10 Kilometer, der versprochene Retter. Was mache ich jetzt? Gehe ich dahin? Lasse ich es bleiben? Ignoriere ich es? Und alle 3 Gruppen haben ganz unterschiedliche Herangehensweisen, damit umzugehen. Wer mich ein bisschen entsetzt, muss ich ehrlich sagen, sind die Schriftgelehrten und Priester. Die, die sich ihr Leben mit der Bibel, mit Gottes Wort beschäftigen, sind die, die eigentlich am uninteressiertesten sind. Es kommen diese Fremden aus dem Osten, sagen, hey, wo ist er denn, euer versprochener Messias? Der König weiß es nicht, der ist ja kein Jude, aber die Schriftgelehrten sagen, ach, boah, Bethlehem, ja, viel Spaß, geht doch mal hin. Vollkommen verblendet irgendwie von ihrer Schriftleserei, dass sie sich gar nicht mehr aufmachen können, in eine persönliche Beziehung zu Gott zu kommen. Verstrickt in irgendwelchen Theorien schaffen sie es nicht mehr, dass bei ihnen Weihnachten wird, weil ihnen die letzte Sehnsucht nach der Gottesbegegnung komischerweise fehlt. Festgefahren in Traditionen und dem, mit dem man sich beschäftigt, hindert es manchmal schon fast, wieder neu mit Gott in Begegnung zu kommen. Herodes, der Zweite, der bekommt Angst. Okay, Herodes hat auch wirklich viele schlimme Sachen gemacht. Also es gab mal einen Theologe, der gemeint hat, na, Hitler und Herodes, die geben sich nicht viel, wie die regiert haben. Herodes kriegt Angst. Er hat sich einen Staat aufgebaut, in dem er und sein Ego die Nummer eins ist. Und plötzlich kommt Gott und rüttelt da dran. All das, was er sich erarbeitet hat, all die Leute, die er zur Seite gedrückt hat, damit er, dass es ihm gut geht, seine Bequemlichkeit, seine Herrschaft, seine ich-bezogenen Wünsche. Und plötzlich steht Gott vor der Tür und er bekommt Angst, dass er plötzlich abgelöst wird. Seine eigenen Vorstellungen, dass plötzlich Gott vorgibt, dass es anders gehen soll. Und als drittes die Weisen, die, als sie diese Botschaft hören, interessanterweise in einer vollkommen für uns ungewöhnlichen Weise, wie Gott zu diesen Leuten spricht, machen sich voller Freude, Abenteuerlust und Sehnsucht auf den Weg, Gott zu erleben, dieses Kind zu finden und ihm nahe zu sein. Die Nichtjuden, die Heiden, könnte man sagen, sind die, die sich am meisten in dieser Geschichte auf den kommenden Herrn der Welt freuen. Und manchmal denke ich mir, wie geht's denn mir, wenn ich wieder neu Weihnachten begehen soll? Wie geht's euch? Ist es etwas, was wir in gewissen Formen begehen, wo wir gar nicht mehr den Kern wirklich treffen, weil wir festgefahren sind in irgendwelchen Traditionen und Dingen, die man halt macht, weil es soweit ist? Und man ist förmlich gefesselt und kommt gar nicht mehr ran in diese persönliche Gottesbegegnung, in die persönliche Chance, wieder neu von diesem Kind berührt zu werden. Für manch einen könnte man fast sagen, ist Weihnachten schon angstmachend. Sei es, dass etwas wachgerüttelt wird, was man vielleicht über Jahre verdrängt oder weggedrängt hat. Und für manch einen ist es etwas, was Freude und Abenteuerlust und wieder neue Sehnsucht entfacht auf eine neue Chance der Gottesbegegnung. An Weihnachten werden wir für genau diese Fragen gestellt. Denn man könnte fast sagen, Weihnachten ist Einstellungssache. Lasse ich Gott an mich heran? Oder versuche ich ihn in dem ganzen Trubel vielleicht zu übersehen, um einfach mein Business as usual weiterzufahren? Wie steht es denn mit meiner Reaktion, wenn Gott kommt? Gott fragt gar nicht, ob du das möchtest, sondern er ist da. Macht dir das Angst manchmal, weil Gott an Dingen rütteln wird, wenn er da ist, die du vielleicht gar nicht möchtest, so wie Herodes? Stört er dich vielleicht in deinem Traditionsgerüst, in dem du dich so heimelig in der Religion festgefahren hast? Holt er dich heraus aus der Komfortzone, dass du was ändern musst? Oder macht er dir neue Sehnsucht und neue Freude, wieder neu ihm zu begegnen, dass du alles stehen und liegen lässt und dich auf ein Abenteuer einlässt, nur um wieder neu ihn zu erleben? Was zieht dich zur Krippe? Was zieht dich zum Stall? Macht es dir Angst oder kommt Freude bei diesen Gedanken an dieses versprochene Kind auf? Wir wollen jetzt nach der Predigt noch kurze Zeit der Stille haben, wo jeder mal für sich überlegen kann, wo er gerade steht. Welche Herodesanteile, welche Schriftgelehrtenanteile und welche Anteile der Weisen bei euch reagieren, wenn es Weihnachten wird. Und ich wünsche euch, dass ihr euch von den Weisen inspirieren lasst und wieder neu dieses Jahr euch auf den abenteuerlichen und gefährlichen, aber so lohnenswerten Weg macht zum Kind. Denn Gott ist nahe. Und Gott lässt sich wieder neu begegnen. Amen.